Wir haben heute einen Textabschnitt aus dem Johannesevangelium, wo Trauer und Hoffnung beides genannt wird. Trauer über die optische Abwesenheit Jesu Christi und Hoffnung auf seine tägliche Zuwendung, die wir durch die Kraft des Heiligen Geistes verspüren. Manche Gesichter habe ich schon studiert heute Morgen an verschiedenen Stellen und ich merkte, die Freude des Herzens scheint noch nicht angekommen zu sein. Da ist noch Trauer. Jünger hatten auch Trauer, als sie so manches vernahmen, was Jesus Christus tun würde und was auf sie zukam. Aber zugleich sollten sie den Blick der Hoffnung haben, dass sie niemals allein gelassen sind. Jesus Christus spricht hier in Johannes 16, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen. Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile. Dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile. Dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wir können das sehr nachvollziehen, wie es den Jüngern hier ging. Eine Rede Jesu, ich werde nicht mehr bei euch sein. Ihr werdet Trauer haben über dem, was ihr erlebt. Golgatha stand vor ihnen. Sie sollten den toten Jesus sehen. Und da kann wirklich keine Freude aufkommen. Viele Christen sehen auch heute immer noch auf den toten Jesus. Dann wenden sie sich ihren eigenen Möglichkeiten zu. Er ist ja tot. Was kann der uns helfen? Und die Welt klatscht in die Hände. Endlich ist er tot, dieser Mahner. Jesus sagt, ihr werdet traurig sein. Ihr werdet weinen. Aber eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Das erste Mal wurde diese Traurigkeit in Freude verkehrt durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Als sie ihn sahen, so lesen wir im Evangelium, wurden sie froh, die Traurigkeit wich. Aber dann kam ja wieder eine neue Ankündigung, dass Jesus nicht immer sichtbar unter ihnen sein würde. Die Himmelfahrt stand bevor. Wiederum Traurigkeit, was machen wir, wenn unser Meister nicht mehr da ist? Ihr werdet viele, viele Traurigkeiten in dieser Welt erleben. Und doch soll euer Herz voll Freude werden. Dadurch, dass ihr erfahrt, was es bedeutet, Jesus ist alle Tage mit uns. Ich weiß nicht, wer unter uns das verspürt hat in der letzten Woche. Kannst du sagen, Jesus war jeden Tag mit mir? Oder was hat dich bestimmt in der letzten Woche? Die Traurigkeit oder die Freude? Die optische Abwesenheit Jesu? Oder die Führung durch die Kraft des Heiligen Geistes? Wir merken als Christen, dass wir uns oft in Wechselbädern diesbezüglich befinden. Es gibt Tage, die sind so durchzogen, als ob wir nur einen toten Jesus hätten. Es gibt aber auch Tage, wo wir uns plötzlich erinnern an die Worte Jesu, dass er bei uns sein will, jeden Tag bis zu seiner Wiederkunft. Freude, zugleich auch Vorfreude auf seine Wiederkunft soll uns beleben. Und wenn wir den Herrn dann sehen, wenn er wiederkommt und wir werden in sein ewiges Reich einmünden, dann wird die Freude vollkommen. Jubilate, dieser Sonntag, der noch im Bereich der österlichen Zeit sich abspielt, soll uns erinnern, dass bei allen sichtbaren Nöten und schweren Belastungen, sei es im persönlichen Leben, sei es im familiären Leben oder auch in der Gesellschaft, wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Er steht über allem. Und ich glaube, ich sage ja nichts Besonderes, diejenigen, die mal die Medien benutzen und die Nachrichten hören, können aufgrund dessen, was sie dort hören, wenig Freude entwickeln. Wir fragen uns, wie soll das weitergehen? Wann erreicht es Deutschland diese umstürzlerischen Kräfte in der Welt? Welches Interesse liegt bei den Nationen vor, um Kriege zu fördern, um Menschen umzubringen? Freude spiegelt sich darin nicht wider. Und doch sollen wir wissen, dass bei allen negativen Nachrichten, die wir hören, Gott die Oberhand behält. Er vergisst der Seine nie. Er übersieht auch nicht ihre persönliche Situation. Er schaut nicht weg, wenn du und ich in Zeiten der Not sind. Er schaut nicht weg, wenn du Probleme hast. Wenn du innere Verfolgung verspürst, äußere Belastungen registrieren musst. Er schaut nicht weg, sondern er ruft vielmehr auch an so einem Tag wie heute, komm her, der du Mühe hast und beladen bist. Was will ich tun? Ich will dich erquicken. Ich will dir Freude schenken. Es ist nicht eine fleischliche Freude, die an der Tür draußen wieder vergeht. Es ist eine Freude des Herzens. Eine Zuversicht, die über das Zeitliche hinausgeht. Das will Gott uns sein und geben. Das sollen wir beherzigen, trotz der Widrigkeiten in dieser Welt. Jubilate, jauchzet dem Herrn alle Welt. Ein starkes Wort bedeutet doch, vertraut eurem Schöpfer. Vertraut ihm. Glaube und Vertrauen hängen ja stark miteinander zusammen. Wer glaubt, soll auch Gottes Wort vertrauen. Und Vertrauen heißt tun, was er sagt. Nicht Gott beurteilen, ob es richtig ist, was er sagt, ob es passend ist für unsere Zeit, sondern tun, was er sagt. Vertrauen. Jubilate. Vertrau deinem Schöpfer. Vertrau der Erlösung von Sünde und Tod durch Jesus Christus. Tust du das noch? Vertraue ihm. Beuge deine Knie vor ihm. Danke ihm, dass er dich nicht hat fallen lassen, dass er dich nicht allein lassen wird. Jesus Christus hat nicht nur für mich, für dich, für einen guten Anfang des Lebens gesorgt. Gott, der Schöpfer, hat uns nicht nur in diese Welt gestellt an einem Beginn, sondern zugleich auch an das gute Ende gedacht. Wie es in dem Psalmwort heißt, alle Tage sind aufgeschrieben in seinem Buch. Gott kennt deine Tage. Er weiß, wie viele Tage du noch vor dir hast. Du wirst nicht einen Tag länger hier sein müssen, aber auch nicht kürzer. Er kennt jeden Tag, die sind alle festgelegt. Die Lebenslänge ist festgelegt in der Zeit, weil er sie aber kennt. Darum sorgt er auch für dich an jedem Tag aufs Neue. In Jesus Christus hat der lebendige Gott das Tor zur Ewigkeit, zu seiner Herrlichkeit geöffnet. An der Stelle, wo nichts mehr zu hoffen war, weil der Mensch ja sich der totalen Verdammnis gegenüber sah durch seine Sünden, kein Zugang mehr zu dem lebendigen Gott, da trat der Schöpfer ein in Jesus Christus und schuf, brachte ans Licht die Gnade der Vergebung der Sünden. Heute hört man ja viel in den Medien von der Hoffnungslosigkeit. Man spricht ganz selbstverständlich von der Evolution, was sie alles hervorgebracht hat, von dem Urknall, kann man in den Nachrichten direkt hören. Was alles so entstanden ist in der Welt, ja, die Evolution hat es hervorgebracht. Ein Wort der Hoffnungslosigkeit. Wir haben keinen Gott, wir haben keinen Schöpfer. Wir haben dadurch auch keine Hoffnung, dass uns jemand von außen hilft. Wir müssen uns selber helfen. Aber mitten in diese Hoffnungslosigkeit redet Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus. Jubilate, jauchzet Gott alle Welt. Alle sind gemeint und eingeladen, denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das ist auch ein Wort, was wir vielleicht an diesem Sonntag ganz neu für uns verstehen sollten. Gott rechnet dir deine Sünden nicht zu. Wie oft klagst du über deine Begrenzung, die Sünden deiner Vergangenheit, deine Schwachheiten? Du willst das Gute tun und tust das Böse. Gott rechnet dir deine Sünden nicht zu. Er hat sie in Jesus Christus getilgt. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Da soll unser Herz jubeln und jauchzen. Du bist ein Versöhnter mit Gott. Was kann dir Besseres passieren? Dieser dreifache Jubel soll uns bewegen, soll uns am Leben, am geistlichen Leben erhalten. Der Jubel über die Überwindung des Todes. Tod ist ja die Folge der Sünde. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Juble, dass dein Tod in Jesus überwunden ist. Jubel darüber, dass du ein neues Leben bekommen hast. Haben wir gerade im Wochenspruch gehört. Neues ist geworden, aber nicht nur ein bisschen so, ja? Wie wir das machen würden. Alles ist neu geworden. In Christus ist alles neu geworden. Da sind keine Reste und Krümel des alten Lebens mehr vorhanden. Das neue Leben ist total neu. Juble in deinem Herzen. Und juble darüber, dass dir die Ewigkeit bereitet ist. Ewiges Leben. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass du diesen Jubel im Herzen haben kannst. Das Anrecht des Widersachers auf dein Leben ist total gebrochen. Total gebrochen. Satan oder Luzifer oder wie wir ihn auch nennen möchten, den Gegenspieler Gottes hat ausgespielt. Er hat kein Anrecht mehr auf dein Leben. Hast du das schon mal begriffen? Begreifst du das immer wieder aufs Neue? In diesem Psalm 66, aus dem ja dieses Wort genommen ist des Jubels und des Jauchzens, da wird ja beschrieben, dass wir die Wunder Gottes preisen sollen. Und welche Wunder das sind. Das heißt nicht nur, jauchzet Gott alle Lande und Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich, sondern sprecht zu Gott, wunderbar sind deine Werke. Denn was sind deine Werke? Deine Feinde müssen sich beugen. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Wunderbar. Alles, was gegen Gott streitet, muss sich beugen und kapitulieren. Ob das nun jetzt gegen dich in deinem Leben, deinem Glaubensleben ist, oder ob es gegen die Schöpfung Gottes geht, oder ob es gegen das Werk Gottes unter den Nationen geht, gegen Gott selbst. Alle Feinde müssen sich beugen. Und darum, alles Land, bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun, an den Menschenkindern. Er machte einen gangbaren Weg, er wandelte das Meer ins Trockene. Sie konnten, das Volk Israel, zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns. Wir freuen uns, dass Gott Dinge tun kann und tut, die wir nicht verstehen, die an unserem Ratio vorbeigehen. Er gebietet und es geschieht. Und wir nutzen diese neue Möglichkeit, Jesus zu folgen. So wie Israel diesen gebahnten Weg nutzte, um durch das Rote Meer zu gehen. Unverständlich. Die Feinde im Nacken, das Meer vor sich, was soll da werden? Gott machte es, er teilte es, er trocknete den Boden. Die Feinde dahinter hatten nichts mehr zu sagen. Er führte sein Volk hindurch. Darüber rühme du ihn, dass er das auch für dich tut. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen nicht nur auf Berlin, über dem, was hier so geht in deiner Umgebung, nicht nur über Deutschland, was Deutschland alles so getan hat und tut, sondern über alle Völker. Nichts entgeht ihm, ob das der nahe Osten ist oder der entfernte Westen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Und die von ihm abtrünnig sind, können sich nicht erheben. Können sich nicht erheben. Jubilate heißt, wir haben Grund, die wir an diesen lebendigen Gott in Jesus Christus glauben, zur absoluten Freude, angesichts auch der vielen Trübsale und Traurigkeiten um uns herum. Lobet, ihr Völker, unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält. Ja, er erhält dich, er erhält mich am Leben. Und er lässt unsere Füße nicht gleiten. Von wem kann man das denn sonst behaupten, dass das geschehen könne, außer durch den lebendigen Gott? Worauf könnten wir uns verlassen, um einen geraden, klaren Weg zu gehen in dieser Zeit? Nur auf den lebendigen Gott und Jesus Christus. Wir sollen uns einfach freuen, auch über dem, was dort kommt, weil wir wissen, alles, was dort kommt, und sei es noch so schlimm in unserem Verständnis und vor unseren Augen, ist doch der Herr der Herr. Er bleibt der ewige Gott. Sieg haben wir in Jesus Christus. Der Apostel Paulus musste das der Gemeinde immer wieder schreiben. Wir müssen uns das auch immer wieder sagen. In 1. Korinther 15 sprach er am Ende des Auferstehungskapitels, sagt er, Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in unserem Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank. Denk doch bitte nicht über das Negative mehr nach. Lass dich nicht davon beherrschen, von dunklen Gedanken und dunklen Situationen, sondern danke Gott, dass er dir Sieg gegeben hat in Jesus Christus. Gott aber sei Dank, in 2. Korinther 2 steht das, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Allezeit Sieg gibt. Allezeit Wohlgeruch seiner Erkenntnis. Ist das nicht wunderbar? Und Johannes durfte im selben Geist schreiben in seinem ersten Brief: Alle, die von Gott geboren sind und alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Überwindet das Böse. Überwindet die Traurigkeit. Überwindet die Hoffnungslosigkeit, denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt bereits überwunden hat. Wenn wir in eine neue Woche gehen und werden vielleicht wieder von Nachrichten eingeholt, die uns traurig stimmen wollen, dann denken wir an dieses Wort. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht erst wird. Hat. Glaubst du das noch in deinem Herzen? Einige kurze Anmerkungen über den alles überwindenden Glauben. Wir haben ja in der Einleitung schon etwas davon gehört. Es steht in einem Kapitel im Hebräerbrief so viel von dieser Kraft des Glaubens. Unmögliche Dinge wurden möglich. In Hebräer 11, Vers 7 steht: Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Durch den Glauben hat er Unmögliches getan zu seiner Zeit. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hoffe, auch wie Noah. Mitten in einer Zeit, wo keiner was von Gott wissen wollte, in einer Zeit, wo vielleicht Trockenheit herrschte, in einer Zeit, wo keine Chance mehr zu sehen war zur Umkehr, zur Umwandlung des Volkes, der Völker zu Gott hin, da sollte er auf trockenem Land eine Arche bauen, weil eine Flut kommen sollte, die alles Gottlose hinwegspülen würde. Unverständlich. Durch den Glauben tat er das. Zum Heil seines Hauses. Wir könnten sagen, durch den Glauben handelte er zum Segen seines Auftrages, den er in dieser Welt hatte. Durch den Glauben sollst du handeln zum Segen in dem Auftrag, den du hast von Gott. Andere sollen gesegnet werden durch dich. Von Abraham hörten wir ja, dass er durch den Glauben, allein durch den Glauben, nicht durch das Verstehen, durch das Vertrauen zu dem, der alle Kraft hat im Himmel und auf Erden, verließ er sein Zuhause. Ich hätte da sicher auch Probleme, das zu tun, alles stehen und liegen zu lassen und an einen Ort zu ziehen, den ich nicht kenne, Fremdling zu sein unter Menschen, die ich überhaupt noch nie gesehen habe, meine Freunde verlassen zu müssen. Durch den Glauben tat er das, weil der Glaube ihm auch sagte, Gott hat die beste Stadt bereitet, die es gibt, den besten Ort. Ich vertraue ihm und ich will diese Stadt erleben. Und da war auch eine Frau, nämlich die Frau Abrahams, die eigentlich sehr von Traurigkeiten eingeholt war. Was war denn ihre Traurigkeit? Die Unfruchtbarkeit. Sie bekam kein Kind. Aber der Glaube half über diese Unmöglichkeit hinweg. Denn es steht auch in diesem Kapitel, Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hat. Jubilate! Freuet euch, alle Welt! Jubilate! Sie hielt sich an den, der alles vermag, und erlebte, es fand statt. Sie brauchte der Traurigkeit nicht weiter die Ehre zu geben. Von Isaak lesen wir, dass er durch den Glauben Jakob segnete und den Esau im Blick auf zukünftige Dinge, die noch gar nicht zu sehen war. O Herr, das wird alles geschehen, was du sagst. Ich sehe es noch nicht, ich weiß aber, es wird kommen. Durch den Glauben, Jubilate. Josef in Ägypten redete auch durch den Glauben, als er starb, von etwas, was die Israeliten in Ägypten überhaupt nicht erkennen konnten. Sie waren ja Knechte. Sie mussten Lehmziegel herstellen, um dem Pharao dienstbar zu sein für seine Gebäude. Frondienst leisten, aber Josef redete vom Auszug der Israeliten aus dieser Knechtschaft. Und es geschah. Mose glaubte, dass es besser ist, in dieser Welt Leiden auf sich zu nehmen, als die Freuden am Hofe des Pharaos zu genießen. Denn es steht von ihm geschrieben, durch den Glauben wollte er, als er groß war, nicht mehr Sohn der Tochter des Pharaos heißen, sondern wollte lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden. Ach, was ist das für ein Wort? Willst du auch lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, weil du auf der Seite Gottes stehst, oder möchtest du die Freuden der Welt lieber genießen? Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, weil er wusste, Gott steht über allem. Denn die Freuden am Hof des Pharao sind nur zeitlich. Zeitliche Ergötzung der Sünde. Lieber die Traurigkeiten der Welt mit in Kauf nehmen, aber die Freude an dem lebendigen Gott im Herzen behalten. Und selbst eine Frau, die eigentlich verachtet war, am Rande der Gesellschaft lebte, erfuhr, dass der Glaube an den lebendigen Gott ein Leben verändert. Wir lesen von der Hure Rahab. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Sie wurde errettet aus Jericho mit ihrer Familie. Glaubensnotwendigkeit ist zum Jubel Voraussetzung. Wer kann jubeln? Nur der, der da glaubt. Der Gott vertraut. Wer Gott nicht vertraut, hat keinen Grund zum Jubeln. Er hat nur Grund zur Klage. Er hat nur Grund zum Weinen. Jesus sagt, ja, es gibt eine Zeit des Weinens, aber ich sage euch, ihr sollt euch freuen. Ihr sollt jubeln. Denn ich bin doch bei euch. Ohne Glauben ist's ja unmöglich, Gott zu gefallen. Es gab einen Mann im 17. Jahrhundert, den John Bunyan, viele kennen vielleicht diesen Namen, der die Pilgerreise geschrieben hat, aber nicht nur das, sondern auch andere gute Literatur. Und wisst ihr, wann der die geschrieben hat? Ja, als Literat in seiner Schreibstube? Nein, im Gefängnis. Weil er um des Glaubens willen im Gefängnis saß. Weil er Jesus bezeugte. Da bekam er Zeit zu schreiben von der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Er schreibt zum Beispiel in diesem Buch der Pilgerreise, dass er zuvor einer war, der Gottes Gebote ernst nahm. Vielleicht bist du auch so einer, der die 10 Gebote ernst nimmt. Er versuchte, sie einzuhalten, und wenn er bemerkte, dass er dagegen verstoßen hat, betete er um Vergebung, und dann ging alles so weiter. Aber irgendwie befriedigte ihn das nicht. Eines Tages hörte er einem Gespräch von vier Frauen zu. Die sprachen über eine neue Geburt, über das Werk Gottes in ihren Herzen und wie ihnen ihr natürlicher, unwiedergeborener Zustand, in welchem sie früher gelebt hätten, als ein höchst unglücklicher erschien. Sie redeten davon, wie Gott ihre Seelen mit seiner Liebe in dem Herrn Jesus heimgesucht und mit welchen Gottes Worten und Verheißungen sie erquickt worden waren. Sie redeten davon, wie sie befreit worden sind aus den Versuchungen des Teufels. Weiter handelten sie insbesondere von den Einflüsterungen und Versuchen des Satans und erzählten einander, durch was für Dinge sie angefochten und wie sie bei den Anläufen des Bösewichts von Gott unterstützt worden seien. Auch sprachen sie von ihres eigenen Herzens Bosheit und von ihrem Unglauben und verachteten und verabscheuten ihre eigene Gerechtigkeit, die ein beflecktes Kleid und unfähig sei, irgendetwas Gutes zu tun. Und mich deuchte, so schreibt Bunyan, sie sprachen so, als wenn die Freude aus ihnen redete dabei. Sie sprachen mit solcher Lieblichkeit in Schriftworten und mit solcher Holdseligkeit, dass sie mir vorkamen, als wenn sie eine neue Welt gefunden hätten. Dabei fühlte ich, wie mein Herz zitterte und wie ich anfing, meinen inneren Zustand zu misstrauen. Denn ich sah, dass mir bei allem, was ich von Religion und Seligkeit wusste und dachte, die neue Geburt niemals in den Sinn gekommen war. Ebenso wenig wusste ich von dem Trost der Worte und Verheißungen Gottes oder von der Verkehrtheit und Bosheit meines eigenen Herzens. Deshalb, nachdem ich ihnen lange zugehört und über ihre Reden nachgedacht hatte, verließ ich sie und ging meinen Geschäften nach. Aber ihre Reden gingen mir auch nach. Und Bunyan schreibt dann weiter, dass er erkannte, nur aus Gnaden, Gnade Gottes in Jesus, in diese Freude, von der die Frauen zu berichten wussten, hineinkommen konnte. So berief er sich auf das Blut Jesu Christi und wurde ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Jesus Christus errettet allein von Sünde und allen Verkehrtheiten. Jubilate, große Freude in seinem Leben. In unserem Text, ich möchte nochmal das kurz zitieren, sprach Jesus nicht nur von der kleinen Zeit, wo auch die Jünger traurig sein werden, weil sie ihn nicht sehen, sondern auch von der Auferstehung, dass sie sich freuen werden mit unaussprechlicher Freude. Jubilate ist mit der Himmelfahrt Jesu nicht beendet, sondern setzt sich fort bis in alle Ewigkeit, weil Jesus alle Tage mit uns ist. Ich habe mich gefreut, ein klares Wort gelesen zu haben von Ulrich Parzani, der ja auch beobachtet in den Kirchen und Gemeinschaften, dass diese Freudigkeit nicht mehr vorhanden ist. Man verwaltet, sagt er, den Tod. Ich will uns das mal lesen. Künftig werden die maßgeblichen Repräsentanten der Christenheit aus der dritten Welt kommen und nicht aus Deutschland. Davon ist der Leiter der Evangelisationskampagne Pro Christ, Pfarrer Ulrich Parzani, sehr überzeugt. Hierzulande gibt es keine Leidenschaft für die Glaubensverkündigung, sagte er beim Evangelisationskongress des Württembergischen Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes, der jetzt im April stattfand. Bei den meisten Predigern vermisst Parzani die Angst, zusammen mit den Zuhörern auf ewig verloren zu gehen. Man bindet die Menschen nicht mehr an Jesus, an den Auferstandenen. Neues Leben werde erst dann in deutschen Kirchen und Gemeinschaften einziehen, wenn sie wieder erkennen, was der gekreuzigte Jesus für die Welt bedeutet. Bis dahin werde in Deutschland nur der Tod verwaltet. Anstatt jeden Menschen zum Retter Jesus Christus einzuladen, konzentrierten die kirchlichen Organisationen ihre Aktivitäten vor allem auf die Zahnlosen. Das heißt, sie taufen Babys und betreuen Greise. Evangelisten würden häufig als Störenfriede angesehen. Man wolle ihr ständiges Mahnen, dass die Kirche zur Umkehr zu Gott zu rufen habe und ihr Verlangen, sich in die Lage von Nichtchristen zu versetzen, nicht hören. Kritik übte Parzani auch an der verbreiteten Ansicht, dass alle kirchlichen Aktivitäten von Natur aus evangelistisch seien. Solche Propagandalügen gäben der Kirche keine neuen Impulse und verhindern echte Evangelisation und echte Freude. Diesen Kongress besuchte dieser Musikevangelist Waldemar Grab und er fasste das so zusammen und sagte: neue Formen, aber alte Botschaft. Weniger Halligalli, aber mehr Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die am Tag Jubilate unser Herz durchziehen soll. Das heißt Leben. Eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Auch davon sprachen die Apostel, indem sie ja zum einen mahnten, auf das Wort des lebendigen Gottes einzugehen und daran zu bleiben. Und Petrus schrieb ja auch: wenn ihr auch in der Zeit einige Traurigkeiten und Anfechtung erlebt, ihr werdet Freude haben, die unaussprechlich ist, wenn ihr Jesus sehen werdet. Jesus sagt: ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand und nichts von euch nehmen. Alle Widerwärtigkeiten, alles Leid, alles Unverständnis, alle Anfechtungen sollen vergessen werden. Und die Freude am Herrn soll uns führen. Gehören wir zu denen, die das neue Leben geschmeckt haben und immer wieder aufblühen lassen? Oder haben wir es noch gar nicht erkannt, was Jesus Christus getan hat? Wir kommen von Ostern her, dass er für dich, für mich Sünde und Tod überwunden hat. Er, der Gekreuzigte und vom Tod auferstanden. Er ist auch für dich da. Du darfst ihn im Glauben in dein Herz aufnehmen, damit alle Traurigkeiten und Sorgengeister weichen. Ruprecht Beyer hatte dieses Vertrauen mal so zusammengefasst und sagt: vertraue doch deinem Vater im Himmel, er weiß doch alles. Ja, mein Vater weiß, wie es um mich steht. Er weiß genau, wie mir's ergeht. Er weiß um alles, was geschieht. Er weiß auch das, was niemand sieht. Mein Vater weiß um alle Not. Mein Vater ist ein treuer Gott. Er lenkt den weiten Weltenkreis. Mein Vater weiß. Mein Vater weiß um allen Schmerz. Mein Vater schaut mir tief ins Herz. Er weiß um jedes Missverstehen. Er weiß, woher die Stürme wehen. Er kennt den Kummer und die Qual. Er schaut hinein ins finstere Tal. Ist auch die Drangsalshitze heiß. Mein Vater weiß. Und kann ich manches nicht verstehen? Der Vater hat nur ausersehen, was mir zu meinem Besten dient. Mein Vater weiß, was mir geziemt. Sein Führen geht durch Nacht zum Licht. Dies Wissen schenkt mir Zuversicht. Drum ist mein Herz voll Lob und Preis. Mein Vater weiß. Mein Vater weiß. Jubilate, jauchzet dem Herrn, alle Welt, denn er ist treu.